Heute Morgen predige ich über Hebräer 12, ab Vers 12. Also leicht zu merken, Hebräer 12, ab Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Pfade mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und seht zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückblickt, damit nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet und durch diese die große Mehrzahl befleckt wird, dass nicht jemand ein Abtrünniger ist oder ein Niedriggesinnter wie Esau, der für eine einzige Speise seine Erstgeburt verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch, als er nachher den Segen zum Erbe erhalten wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für eine Änderung des Sinnes, obschon er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man betasten kann, gedacht ist der Berg Sinai, und der in Feuer lodert und zu Dunkel und Finsternis und Ungewitter und Posaunenhall und Schall von Worten, dessen Hörer baten, dass nicht weiter zu ihnen geredet würde, sie ertrugen nämlich nicht, was angeordnet wurde. Auch wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln zur Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben sind und zu dem Richter, dem Gott aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Und zu dem Blut der Besprengung, das mächtiger redet als das Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkommen sind, als sie den Abwesen, der auf Erden sich kundgab, wie viel weniger wir, die wir uns von dem abwenden, der es von den Himmeln her tut. Und seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das Wort noch einmal aber deutet die Beseitigung der Dinge an, die als Geschaffene der Erschütterung unterworfen sind, damit die Unerschütterlichen bestehen bleiben. Darum lasst uns, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Dankbarkeit hegen, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, am Anfang geht es um Stärke und Schwäche, darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf. Das ist ja meine Eingangsfrage, sind Sie eine starke Persönlichkeit? Gut, stark kann ja vieles sein, körperlich stark, geistig, charakterlich, geistlich, mental. Ich musste lachen, als unser Ältester so 12 Jahre alt war, versuchte ich hier im Wald ihn mal zu kriegen, als er weglief und ich habe ihn nicht mehr gekriegt. Dachte ich, naja, siehst du, jetzt bist du noch nicht mal mehr so flott wie ein 12-Jähriger. Das heißt, die körperliche Kraft vergeht, aber es gibt ja andere Kräfte, die zunehmen. Ja, vielleicht sagt man zu jemandem, du bist eine flotte Biene oder ein toller Hecht und Gott würde sagen, oh, ein lahmer Gaul. Ja, es gibt so verschiedene Dinge, man sieht oft nur so von außen, ob jemand so eine knackige Persönlichkeit ist, aber worin besteht eigentlich die Stärke einer Persönlichkeit? Nur so in dem Outfit, das er hat, oder gibt es da andere Dinge? Hier sind zwei Bereiche erwähnt, die erschlafften Hände und ermüdeten Knie. Wenn jemand müde Knie hat, hat er so ein bisschen so einen weichen Gang. Ich erinnere mich, als meine Familie mal vor vielen Jahren auf das Nebelhorn hochgefahren war und dann herunterlief ins Tal und dann auch noch der Berggasthof, wo wir irgendwas essen wollten, auch geschlossen hatte und wir also in einem durchliefen, so 3 oder 4 Stunden, dann hatten wir in den nächsten Tagen Probleme, wir hatten weiche Knie und immer wenn es bergab ging, konnten wir kaum richtig laufen, weil man das nicht richtig abfedern konnte. Also wenn die Knie erschlafft oder ermüdet sind, hat man eine merkwürdige Gangart und Haltung. Wenn die Hände erschlafft sind, kann man nicht richtig zupacken. Insofern möchte Gott, dass wir eine richtige Haltung im Leben haben und auch die richtigen Taten. Und sagt, dass wir als Pflicht gesehen uns hier stärken möchten. Ja, die Frage ist natürlich, woher kommt es, dass wir schlaffe Knie und Hände haben? Ich meine jetzt nicht körperlich gesehen unbedingt. Da gibt es viele Ursachen. Es kann gesundheitliche Ursachen haben, familiäre Fragen oder Probleme, geistliche Ursachen. Kann auch sein, dass einfach jemand zu träge ist, dass er nicht mehr trainiert. Und wenn jemand nicht mehr trainiert, nimmt er ja ruckzuck seine ganze Leistungskraft ab. Und wenn jemand geistlich sich nicht mehr einsetzt, auf einmal wird er ein Schlaffe in Anführungszeichen. Und es fehlt ihm auch hier etwas an Kraft, die er wieder zunehmen müsste. Mancher wird so schlaff, dass er eine innere Stimme hat, die ihm sagt, es hat doch alles keinen Sinn mehr. Vielleicht kennen Sie die Stimme auch, ich kenne sie auf jeden Fall, dass man irgendwo in einer Situation ist, wo so von innen heraus so eine Stimme sagt, ich meine, da ist niemand, der redet, aber die sagt, eigentlich hat doch alles keinen Sinn mehr, mach irgendwo, ja, was auch immer, es ist relativ dunkel. Aber Gott ermutigt und gibt uns eine Aufgabe, nämlich uns selber zu stärken, damit wir andere stärken können. Also nicht nur mich stärken, sondern selber stark zu werden, um andere zu stärken. Mir fiel auf, wenn ich geistlich gesehen irgendwo durchhänge oder mich hängen lasse, dann hängen meistens auch andere Leute mit durch. Das hat irgendwie Auswirkungen. Ich könnte jetzt nicht eine Namensliste aufführen, aber ich stelle fest, wenn ich durchhänge, hängen andere Leute auch durch. Und wenn ich mich wieder zusammenreiße und sage, ich will mit Jesus wieder richtig weitergehen, dann hat es auch Auswirkungen auf andere, ohne dass ich mit denen darüber rede. Irgendwie färbt das ein Stück ab. Die erste Pflicht ist also, sich selbst zu stärken. Wie kann man das tun? Ich denke einmal durch mehr Stille mit Gott, indem man Gott wieder im Tagesablauf einen festen Zeitpunkt einräumt, wo man sagt, da möchte ich Gemeinschaft haben mit dir, dein Wort lesen und auch, wenn es geht, mich irgendwo wieder einschalten und mitwirken. Wie kann man andere ermutigen? Oder gibt es ja viele Möglichkeiten, durch einen Besuch, durch Gebet intensiv für ihn, durch ja, ein Trostwort, vielleicht, dass man jemand anbietet, gemeinsam mit ihm eine Zeit lang die Bibel zu lesen, wenn er das noch nicht kann und Anleitung braucht. Dass vielleicht, dass man jemanden mit in einen Einsatz hineinnimmt, wo er einfach übt, wie ist das, wenn man von Gott gebraucht wird. Oder auch, dass jemand Buße tut und einfach Dinge in Ordnung bringt, die ihn schlaff gemacht haben, sodass er jetzt besser vorankommt. Jammern und Klagen ist erlaubt, aber es hilft nicht. Und deshalb ist es gut, nach dem zu schauen, der uns Stärke gibt, nämlich Jesus. Hier heißt es dann noch, wir sollen darauf achten, dass die Füße gerade Pfade gehen und das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern geheilt wird. Die Frage, lahme Füße, lahme Christen, kann es natürlich geben, auch fußkranke Christen, die vom Weg abkommen. Wie kann man vom Weg abkommen? Einmal, indem man sagt, ich kenne deine Abkürzung und dann geht man irgendwie quer und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Oder indem man die Wegmarkierung außer Acht lässt und plötzlich unsicher ist, weil man feststellt, ich finde gar nichts mehr, wo geht es eigentlich weiter? Es kann auch im geistlichen Leben sein. Im Lauf einer so langen Zeit, wie wir jetzt hier sind, habe ich eine ganze Reihe von Leuten beobachtet, die vom Weg abkommen und auch wegbleiben. Mancher ist wieder zurückgekommen. Und wenn man mit denen nach Jahren mal spricht und dann die auch plötzlich feststellen, dass sie ja wo ganz anders gelandet sind, dann sagen sie oft, naja, ich habe eigentlich nichts gegen Gott, aber so die Interessenslage in meinem Leben hat sich irgendwie verschoben und verändert. Und damit ist man auch davon abgekommen. Also der erste Punkt wäre die Pflicht, sich selbst zu stärken, um andere zu stärken und zu ermutigen und auf dem Weg zu bleiben. Dann käme die Zielsetzung, wir sollen dem Frieden nachjagen und der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Frieden ist klar, zwischenmenschliche Beziehungen, hieße auf jemand zugehen, wenn man merkt, es knirscht, sich aussprechen, um Vergebung bitten, wenn es nötig ist, den anderen annehmen lernen, was ja nicht so einfach ist. Ich oder wir möchten den anderen immer viel lieber verändern. Dann wird es nämlich leichter, ihn anzunehmen, wenn er verändert wäre. Aber den einzigen, den wir verändern können, sind wir selbst. Ich kann eigentlich nur mich verändern. Und in dieser Beziehung könnte es sein, dass sich auch etwas zu einem anderen verändert. Frieden bedeutet aber nicht Frieden um jeden Preis. Dass man alle Unterschiede plötzlich überbrückt, zuklebt, unterbügelt, sondern Frieden, sich bemühen, menschlich miteinander auszukommen, aber nicht Gegensätze, die wirklich da sind, irgendwie nur zu wischen, zu schmieren. Heiligung bedeutet, sich mit Jesus zu verbinden, sodass sein heiliges Wesen anfängt, in uns sich zu verwirklichen. Heiligung, sich mit Jesus verbinden, sodass sein Wesen in uns anfängt, sich zu verwirklichen. Manchmal kann man es spüren bei sich oder bei anderen, dass Jesus uns ihm ähnlich macht. Und manchmal stellt man fest, oh, im Moment scheint es überhaupt nicht der Fall zu sein. Die Reaktionen sind völlig falsch und vielleicht auch die Zielsetzung. Also Frieden als Ziel, um den wir kämpfen müssen, und Heiligung, diese Nähe zu Jesus suchen. Ich denke an einen älteren Mann, der mit einem Teenager im Flugzeug flog und die unterhielten sich über Jesus. Der Teenager flog weiter nach Südamerika und fand dort eine Gruppe, bei der er dieselbe Freundlichkeit entdeckte wie bei diesem alten Mann im Flugzeug. Und sagte, oh, dann müssen das auch so Jesus-Leute sein, wenn die genauso freundlich sind wie dieser Mann. Und dort ist er dann zum Glauben gekommen an Jesus. Er hat eine gemeinsame Ähnlichkeit entdeckt, obwohl die Leute gar nichts miteinander zu tun hatten, außer dass sie Christen waren. Ja, also die Pflicht, sich zu stärken und andere, die Zielsetzung Frieden und Heiligung und eine dreifache Warnung. Dreimal heißt es, dass nicht, jemand hinter der Gnade zurückbleibe, dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse, dass nicht jemand so niedrig gesinnt sei wie Esau. Hinter der Gnade zurückbleiben. Ich vermute mal, die meisten von uns sind Autofahrer. Und wenn man da irgendwo so ein Konvoi hat, ja, man will ein gemeinsames Ziel ansteuern, sei es ein nahes oder auch ein sehr fernes, dann gibt es ja zwei, drei Möglichkeiten. Das eine ist, jeder hat die Adresse in der Tasche und Telefon, wo man hin will. Das andere, und fährt trotzdem hinter den anderen her. Das andere, dass nur der Vorderste weiß, wo es hingeht und die anderen sich hinten dran hängen. Und wenn die natürlich dann den Anschluss verlieren, dann wissen sie überhaupt nicht mehr weiter. Nicht hinter der Gnade zurückbleiben heißt den Anschluss an Jesus halten, sonst könnte es sein, dass man im Moment die Orientierung verliert. Wie kann man die verlieren? Oh, durch viele Möglichkeiten, indem man vielleicht irgendwo mit Sünde, die man kennt, nicht mehr aufräumt und so der Abstand zu Jesus immer ein bisschen größer wird. Man kann sich unversöhnlich verhalten, aber Jesus ist ja der Versöhner, insofern gewinnt man da auch Abstand zu ihm. Man kann gesetzlich werden, indem man meinte, es ging nur noch um gewisse Ordnung und Maßstäbe im Leben. Und man kann natürlich auch sich treiben oder hängen lassen und dadurch auch den Abstand vergrößern. In der Zeit vor der Reformation, denke ich, hatte die ganze Kirche die Gnade ein bisschen aus dem Blick verloren. Es ging darum, dass man sich zu Gott hocharbeitete, so ein Treppchen baute, durch Fasten, durch Gebete, durch gute Werke, durch Heilige, durch Wallfahrten, durch Sakramente. Und so wollte man immer höher kommen zu ihm. Ob das Treppchen allerdings bis zu Gott hochreichte, wusste man auch nicht so ganz genau. Während der Erlöser ja kein Treppchen brauchte, ist zu uns runtergekommen und steht neben uns auf einer Stufe. Und da braucht man nur sagen, du bist mein Herr und mein Freund. Ich persönlich bin der Meinung, dass unsere Kirche heute fast in derselben Lage ist wie vor der Reformation, dass in ihr auch nicht mehr Jesus das Zentrum ist, sondern die Macht von Programmen und Ideen im Mittelpunkt steht. Und dass natürlich auch nicht mehr diese Gnadenperson Jesus ist. Es gab einen Unternehmensberater, der gerade eine große Landeskirche untersucht hat und feststellt, die haben ja ein fantastisches Produkt, Jesus Christus. Aber sie vermarkten es so schlecht. Sie wissen kaum selber, was sie da eigentlich anzubieten haben und verkaufen. Und wenn ich schon gar nicht mehr weiß, was mein Produkt ist, was ich weitergeben möchte, wie soll ich es dann auch weitergeben und vermitteln? Also der erste Punkt, die Warnung wäre, nicht hinter der Gnade zurückbleiben, sondern Anschluss halten an Jesus. Die zweite Warnung, dass keine bittere Wurzel aufwachse. Bittere Wurzel, gut, interessiert uns nicht. Oder wissen Sie, wo in Ihrem Garten eine bittere Wurzel wächst? Könnten wir vorstellen, wahrscheinlich kaum. Mütter mit kleinen Kindern wissen das schon eher, wo in der Nähe von einem Spielplatz Eiben wachsen mit diesen Beeren, die gefährlich sind für Kinder, oder dies und jenes. Oder wenn man einen Schafhirten hätte, der eine neue Weide benutzt, der hier seine Schafe über die Äcker treibt, der würde vorher über die Äcker gehen und gucken, ob da irgendwelche schädlichen Pflanzen sind für seine Schafe, und dann würde er die vorher ausstechen, ehe er dann mit seiner Schafherde kommt, weil er weiß, das ist gefährlich für die Tiere. Eine bittere Wurzel kann aufwachsen, indem jemand bitter wird. Vielleicht hat er etwas Schweres erlebt und er kann es nicht mehr mit Gottes Liebe in Verbindung verarbeiten. Und er wird innerlich bitter. Oder, was ich vorhin schon sagte, er wird unversöhnlich. Ja, oder er hüllt sich nur noch in Kritik. Es gibt ja so spezielle Kritikinseln, wo man dann nur noch voller Kritik ist irgendwo. Oder Inseln der Unreinheit, wo bestimmte Maßstäbe einfach weggewischt sind und andere gelten und sich Bitterkeit und Unreinheit ausbreitet. Beispiele hinken ja immer gewaltig, aber das nächste auch, aber es ist sehr illustrativ. Wenn Sie einen Korb mit Äpfeln haben und in der Mitte fault einer, der ist unwahrscheinlich missionarisch. Der missioniert die Nachbaräpfeln, indem er sie ansteckt mit seiner Fäulnis. Die gesunden Äpfel können den nicht missionieren, weil ein fauler Apfel, den kann man nicht wieder gesund machen. An der Stelle hinkt mein Beispiel, aber man merkt, wie sich das ausbreiten kann. An der Stelle kann man nur den faulen Apfel rausnehmen. Im Leben ist es zum Glück so, dass man jemand, wo man merkt, es stimmt nicht, wieder helfen kann, dass er zurechtkommt, wenn er das möchte. Aber deutlich ist, wir Menschen können füreinander immer gefährlich sein. Ich wiederhole das. Wir Menschen können füreinander immer gefährlich sein. Wir müssen es nicht, aber wir können es. In einer Gemeinschaft kann jemand gefördert werden oder auch Schaden erleiden. Auch in einer christlichen Gemeinschaft kann beides geschehen. Also keine bittere Wurzel aufwachsen lassen, sondern sie rechtzeitig ausreißen. Das heißt nicht unbedingt die Person ausreißen, sondern die Bitterkeit wegnehmen und was nicht stimmt. Und wenn das gar nicht hilft, kann es sein, dass auch mal eine Person vielleicht weicht, damit trotzdem das andere weitergeht. Aber das wäre leider nur die letzte Lösung und nicht unbedingt die beste. Also die Warnung, nicht hinter der Gnade zurückbleiben, nicht Bitterkeit aufwachsen lassen. Und das Dritte, nicht die Gesinnung von Esau haben. Der Esau war in der jüdischen Literatur ein sinnlich, irdisch gesinnter Mann. Und wir kennen diese Geschichte aus der Bibel, wo er hungrig nach Hause kam und sein Bruder da so ein schönes Essen hatte. Und er sagte, komm, ich kaufe dir dein Essen ab. Das heißt, der Bruder wollte es ja dann verkaufen an ihn. Und ich gebe dir dafür mein Erstgeburtsrecht, damit ihr auch den Segen meines Vaters, was soll's, irgendwann müssen wir sowieso sterben und dann ist das auch ohne Bedeutung. Das heißt, er hat für einen kurzen Genuss einen großen Preis bezahlt. Jemand sagte mal, der Weg über die Zunge ist ganz kurz. Ja, sind so ein Stückchen, wo man Geschmack hat und es dauert vielleicht 3, 4, maximal 5 Sekunden, dann ist es verschwunden. Der Weg über die Zunge ist ganz kurz, aber der Weg in die Ewigkeit ist ganz lang. Und hier hat jemand sozusagen ewige Werte, einen ganz langen, gültigen Wert, verschleudert für einen ganz kurzen Genuss. Und so kann es manchmal sein, dass im Leben 5, 10, 20 sinnliche Minuten das ganze Leben verändern. Muss nicht sein, aber es kann sein in dieser oder jener Weise. Sprach mal mit einem Mann, der sagte, ach, ich bin kein Kostverächter. Was meint er damit? Ich bin also nicht Brüder, das heißt, wenn mir jemand begegnet, der mir gefällt, werde ich natürlich nicht Nein sagen. So nach dem Motto, die Frau zu Hause, die Freundin am Arbeitsplatz und die Überstunden lassen sich ja auch manchmal anders definieren. Jemand sprach von einer Instant-Gesellschaft. Instant ist das den Kaffee, den man einrühren kann, man hat ihn sofort, löst sich sofort auf. Oder Tee oder was weiß ich, was man so alles sofort haben kann. Und wir sind so eine Gesellschaft, wo man alles sofort haben will, nicht mehr warten. Alles jetzt und gleich. Partnerschaft und was weiß ich ermöglicht, auch schon das Leben genießen, ohne Leistung gebracht zu haben, schon die Annehmlichkeiten mitnehmen und vieles mehr. Es gibt keine Tabus mehr. Irdische Maßstäbe, sozusagen den weltlichen Spatz in der Hand zu haben, ist besser als die geistliche Taube auf dem Dach. Also, was ich gleich kriegen kann, fasziniert mich. Was später kommt, wer weiß, was daraus wird. Interessant ist jetzt, dass bei dem Esau es heißt, und das kann man verschieden auffassen, er fand keinen Raum zur Buße oder keinen Raum für eine Änderung des Sinnes, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Jetzt wäre die Frage, wer sollte denn der Buße tun? Sein Vater, der ihn nicht mehr segnen wollte? Oder er selbst? Oder vielleicht sogar der liebe Gott? Gott tut keine Buße, der macht keine Fehler. Hatte der Vater einen Fehler gemacht? Oder hatte einen Sohn gesegnet, der hat ihn ein bisschen hinters Licht geführt, aber letztlich lag dieser Segen schon in der Linie, die diesen Sohn erreichen sollte. Insofern bliebe die Buße eventuell an dem Esau selbst hängen. Der Esau fand keinen Raum zur Buße. Das heißt, er konnte seine eigene Einstellung nicht mehr verändern. Ist eine mögliche Übersetzung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal mit dem Auto auf einer schmalen Gebirgsstraße fuhr und feststellt, der Weg, den ich fahre, ist falsch. Und wo können Sie umdrehen? Nirgendwo. Links geht es in den Abgrund, rechts ist der Felsen. Sie müssen einfach, obwohl Sie wissen, es ist falsch, weiterfahren. Und das kann auch ein Stück Gericht Gottes sein, dass er jemand einfach weiterfahren lässt. Er fand keinen Raum zur Buße. Er fuhr weiter auf seinem Weg. Natürlich hat er geweint, aber ist die Frage, worüber hat er denn geweint? Das ist ja immer interessant. Wofür fließen die Tränen? Er hat geweint über den Verlust des Segens des Vaters. Aber worüber hat er nicht geweint? Er hat nicht geweint über seine Schuld, dass er geistliche Dinge einfach verschleudert hat, sie nichts achtete. Und hinterher wollte er seinen Bruder umbringen. Wenn er wirklich Buße getan hätte, wenn man Buße tut, kann man hinterher nicht den Bruder umbringen. Das geht nicht. Das heißt, er blieb auf seiner Straße irgendwo im Inneren. Er weinte, aber nicht über seine Schuld, nur über den Verlust. Ja, also nicht so wie der Esau gesinnt sein, indem man das, was jetzt gerade zu kriegen ist, grapscht und dabei anderes preisgibt, was viel wertvoller ist. Jetzt kommt noch ein Ausblick auf zwei Berge, dieser Berg Sinai, wo Mose die Gesetze empfing. Er war das Sprachrohr Gottes. Während wir kommen zu dem Berg Zion, steht hier, wo Jesus ist. Jesus ist nicht mehr das Sprachrohr Gottes, sondern die Stimme Gottes, der Mittler Gottes. Und in diesem Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem, erwartet uns ein großes Fest. Manche kennen das schöne Lied, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Das heißt, wir werden von Gott erwartet in der Ewigkeit zu einer Festversammlung, steht hier, zu einem großen Freudenfest. Wer wartete alles? Da ist die Rede von Engeln, Zehntausende stehen da bereit, von Erstgeborenen, deren Namen im Himmel geschrieben sind, das sind die Christen. So als Pfarrer wird man ja manchmal zu irgendwelchen Jubiläen eingeladen, auch von Vereinen. Und da erinnere ich mich an ein nettes Gespräch am Tisch von so einem Verein, wo einer sagte, ja, habe meinen Sohn direkt nach der Geburt angemeldet in diesem Verein. Warum? Wenn er 25 ist, kann er schon ein 25-jähriges Jubiläum feiern und irgendwann erreicht er dann vielleicht mal das 80-Jährige, würde man ja nie erreichen, wenn man erst mit 20 eintritt. Also manchem ist es ganz wichtig, dass er irgendwo eingeschrieben ist. Aber die Frage ist, ist es auch wichtig, dass ich bei Gott eingeschrieben bin, sozusagen in der himmlischen Stammrolle, dass da auch mein Name steht und Gott auf mich wartet, weil er weiß, ich gehöre dahin? Das wäre schön, wenn der Einzelne das begreift. Mit Jesus im Herzen steht mein Name bei Gott geschrieben. Dann sind da noch vollendete Gerechte, das sind die alttestamentlichen Gläubigen. Gott wartet aber auch als Richter. Aber ich denke, wenn ich Christ bin, wird er mich nicht mehr richten. Bist du angenommen oder verworfen? Ich bin angenommen. Natürlich wird er mein Leben auch noch prüfen. Und wenn unvergebene Schuld ist, wird sie noch besprochen werden. Wenn sie vergeben ist, dann nicht mehr. Ich hoffe, dass das jedem klar ist, dass ein Christ nicht in das jüngste Gericht kommt, obwohl Gott ihm natürlich auch prüfend begegnet, aber er hat ihn schon angenommen durch Jesus. Johannes 3, Vers 18, können Sie zu Hause nachlesen, heißt es, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, er hat Gott nicht mehr als Richter letztlich, sondern er ist versöhnt mit ihm durch Jesus. Er ist heute schon angenommen. Und dann wartet Jesus auf uns als Mittler, und sein Blut, das lauter redet als das Abels. Abels Blut schreit Rache. Der wurde nämlich von dem Kain umgebracht. Und Jesu Blut ruft Vergebung. Das ist ja sehr unterschiedlich, ob einer Rache ruft, siehe Bosnien, oder ob er sagt Vergebung. Das eine vergrößert die Distanz und schafft Unfrieden. Und das andere ermöglicht Zusammenleben und Gemeinschaft. Wir sollen Gott nicht abweisen, der redet. Damals hatte das katastrophale Folgen, als die Leute Gott abgewiesen haben. Sie durften dann 40 Jahre in der Wüste umherlaufen und ihr eigenes Leben wurde zur Wüste, bis sie alle ums Leben kamen. Wenn wir heute Gott abweisen, der redet, dann verlieren wir die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Aber auch heute kann ein Leben schon zur Wüste werden, wenn Jesus dort nicht als Heiland ist. Und ich vermute, dass manche eine Ahnung hat, wie solch ein Leben der Wüste aussehen kann oder auch wie es sich verändert, wenn in diese Wüste Jesus hineinkäme und Dinge anfangen neu zu wachsen. Gottes Reich ist unerschütterlich, während alles andere erschüttert wird. Zurzeit gibt es ja viele Erdbeben, das ist so eine kleine Art Vorschau der Erschütterung. Einmal wird aber alles erschüttert werden und sich alles auflösen nach Aussage der Bibel. Nur Gottes Reich bleibt bestehen. Und das Unerschütterliche ist die Beziehung, die wir zu ihm haben, die ist nicht erschüttert, sondern die ist ewig fest und gut. Und dann ist noch die Rede davon, unser Gott sei ein verzehrendes Feuer. Feuer in der Bibel ist ein Bild für Gericht. Wo Feuer brennt, bleibt nichts übrig. Es sei denn, es wäre Gold oder irgendwas Wertvolles, was das übersteht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, das heißt, er ist ein Richter, mit dem man nicht so einen Schmusekurs fahren kann, so nach dem Motto, wir verstehen uns doch, sondern da ist schon ein Stück Ehrfurcht und auch Furcht angebracht. Aber die Frage ist, begegne ich diesem Feuer oder nicht? Johannes der Täufer, der vielen ein Begriff ist, sagte mal in Lukas 3, Vers 16, nach ihm käme einer, der würde die Leute mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er sprach von Jesus. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist an Pfingsten, als die Leute Christen wurden. Und jeder, der unter uns Jesus im Herzen hat, ist mit dem Heiligen Geist getauft. Das heißt, er hat die Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist in seinem Leben. Und die Feuertaufe ist der ewige Aufenthalt im Gerichtsort der Hölle, wo Gott als Richtender Gott begegnet. Er ist dieses verzehrende Feuer. Im Alten Testament gab es viele Opfer und als Johannes der Täufer Jesus sah, sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Diese Opfertiere wurden geschlachtet und dann verbrannt, auf unterschiedliche Weise. Und jemand sagte sehr schön, und das fand ich gut formuliert, er sagte, entweder das Lamm brennt für dich, ja, Jesus als Erlöser, oder du wirst selber brennen. Entweder das Lamm brennt für dich, oder du wirst selber brennen. Und wenn das Lamm für mich gebrannt hat, ich mit Gott versöhnt bin, dann habe ich keine Angst mehr, dass ich noch in dieses Feuer Gottes käme. Wir kennen das, wenn Farmer irgendwo hören, dass ein Buschbrand ausgebrochen ist, der auch auf ihre Farm zukommt, aber noch weit genug weg ist, können sie ein Gegenfeuer anzünden, das heißt ein kontrolliertes Feuer, wo auf einem bestimmten Gebiet alles abbrennt. Und wenn dann die Feuerwalze kommt, hört sie dort auf, weil sie keine Nahrung mehr findet. Das heißt, wo das Feuer war, kommt es nicht mehr hin. Entweder das Lamm brennt für uns und dann kommt das Feuer Gottes nicht mehr zu uns oder wir müssen selbst brennen. Ich will versuchen, das noch einmal zusammenzufassen. Mein Einstieg war die Frage, bin ich eine starke Persönlichkeit? Die Frage ist, worin besteht die Stärke? Körperlich, geistlich, wie sieht es da aus? Dann war die Aufforderung, selber stark zu sein und zu werden, um andere zu stärken, die Zielsetzung, Frieden zu haben mit anderen Menschen und Heiligung, das heißt die Verbindung zu Jesus, sodass wir ihm wesensähnlich werden. Drei Warnungen, dass wir nicht hinter der Gnade zurückbleiben, das heißt der Abstand nicht immer größer wird, dass wir nicht eine bittere Wurzel aufwachsen lassen, sondern sie rechtzeitig ausreißen in unserem Leben, auch wenn es geht in der Gemeinde. Dass wir nicht die Gesinnung von Esau haben, der den sofortigen Genuss dem ewigen Segen vorzog, sondern dass wir das ewige Ziel im Auge haben, mit diesem Blick auf dieses himmlische Jerusalem, wo unser Name schon steht, wo Gott uns mit einem Fest erwartet. Das Reich, in dem wir Bürger sind, ist unerschütterlich und das ist die Grundlage einer großen Glaubensgewissheit, zu wissen, da ist einer, der etwas für mich vorbereitet hat und an mir festhält. Und dem möchten wir ganz nah sein, jeden Tag. Herr Jesus, wir beten dich an als den, der uns erwartet in Liebe, einmal in der Ewigkeit, aber auch heute schon nahe ist, und möchten mit dir verbunden leben und auch deine Stärke und dein Wesen in unserer eigenen Person immer mehr erfahren, kennenlernen und auch zum Segen für andere mitteilen. Amen.